herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CropFM. Mein heutiger Telefongast ist ein weiteres Mal Robert Fleischer und es geht um die Offenlegung. Und wer sich an dieser Sendung heute, an dem Gespräch heute beteiligen möchte, der kann es gerne über crop.com tun, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at und dann oben auf den CropCom-Button klicken, der schon lila blinkt. Und es ist mächtig was los heute im Chat und das wird auch sicher eine sehr spannende Sendung. Gibt es einen Newsletter, der wird alle zwei Wochen verschickt und enthält die Informationen, die zur nächsten Sendung relevant sind und ist sozusagen ein kleiner Reminder, immer ungefähr zwei Tage vor der Sendung. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@mur.at. Es gibt zu dem Ganzen einen Podcast und ein Archiv, in dem sich mittlerweile 203 Sendungen, heute wird die 204. tummeln. Vom Spendenbutton aus kann man mir gerne, beziehungsweise dem Projekt natürlich eine Spende zukommen lassen, wird verwendet für die Providerkosten und wenn dann was übrig bleibt, werden wir sehen. Equipment, vielleicht einmal essen gehen mit allen denen, die ehrenamtlich da mitarbeiten, whatever. Ja, und ein Forum und dazu gleich mehr. Dieses Forum wurde nämlich bis jetzt und wird noch immer betrieben von Unarmed, der diese Aufgabe ganz vorbildlich wahrgenommen hat. Und er sucht einen Nachfolger, denn die berufliche Realität holt ihn ein. Und er hat natürlich, er hat jetzt einfach weniger Zeit in nächster Zeit. Daher suchen wir dringend einen Administrator für das CropFM Forum. Es ist uns mittlerweile wohl alle ans Herz gewachsen. Und es gehört irgendwie einfach dazu, aber es kann natürlich nicht ohne Admin sein, denn man muss einfach schauen, dass das Ganze da im Rahmen des gesetzlich Vorgeschriebenen bleibt. Und Copyright etc., da gibt es einfach so viele Dinge, es braucht jedenfalls einen Admin und wenn wir den in den nächsten zwei Wochen nicht finden, dann wird das einmal vorerst abgedreht und geht, nicht offline, aber wird gesperrt. Man kann dann halt nur mehr lesen. Das wäre schade, daher bitte der Aufruf an alle, wenn irgendjemand sich dieser Aufgabe gewachsen sieht oder jemanden kennt, dann einfach auf den Artikel im Forum antworten oder mir, beziehungsweise noch besser Unarmed, ein Mail schreiben. Eine Mitmachaktion gibt es, die zur heutigen Sendung passt, denn jeder, der sich nach dieser Sendung fragt, was kann ich da beitragen, hier gäbe es was. Es ist klar, dass die ersten 100 Tage einer neuen Regierung die wichtigsten sind. Also möchte die Paradigm Research Group sie erneut animieren, vom 20. Jänner bis 30. April, das sind eben 100 Tage, Briefe, Faxe und E-Mails an den neuen amerikanischen Präsidenten zu schicken, um ein Ende des Wahrheitsembargos über die außerirdische Präsenz auf der Erde und um Freigabe vieler wichtiger Informationen über UFOs zu fordern. Und mehr dazu gibt es auf exopolitik.de bzw. exonews.de. Paradigm Research Group, Steve Bassett ist da sehr aktiv und ja, man muss da irgendwie Wind machen und zeigen, dass man möchte, dass dieses Thema zum einen angemessen behandelt wird und vor allem auch offiziell anerkannt wird, sodass die Forschung da losgehen kann, erst einmal so richtig. Ein neues Buch, und zwar von einem Gast von mir, der immer wieder da ist, von Elke Maria Watzlawiczek. Heilen durch Erinnern heißt es. Eine Frau beschreibt ihre Reise in ihr tiefstes Inneres. Ihre Fähigkeit, sich zu erinnern, lässt sie eine Sprache sprechen, die sie in diesem Leben nie gelernt hat. Der Himmel will, dass sie dem höchstrangigen Zulu-Schamanen Sanusi Credo Mutwa begegnen darf. Der erklärt, dass sie antikes Sitswana spricht. Plötzlich verändert sich vieles in ihrem Leben. Sie reist in das berüchtigte Township von Johannesburg, Soweto. Dort wird sie mit unglaublicher Liebe und Herzenswärme in den Alltag der Ärmsten integriert und entdeckt den wahren Reichtum dieser Menschen, Wahrhaftigkeit und Spiritualität. Und es gibt einige Sendungen, wo sie eigentlich diesen ganzen Werdegang erzählt, und die sind sehr spannend und sollten ja Gusto machen auf das Buch, das eben jetzt erschienen ist. Ein Gast, der inzwischen leider verstorben ist, Wolfgang Wiedergut, hat sehr viele Spuren hinterlassen, nicht nur in dieser Sendung, sondern auch auf YouTube und vielen anderen Online-Medien. Dort gibt es einige Videos, die mir ein Hörer dankenswerterweise zugeschickt hat. Auch nochmal danke an seine Richtung. Und Wolfgang Wiedergut spricht da in einem Video über neue Wege in der Telekommunikation. Sprichwort GCOM hatten wir in dieser Sendung auch schon vor Jahren einmal behandelt. Und ein sehr interessanter Vortrag über Chakren, wo er so in 10 Minuten oder Viertelstunde eigentlich erklärt, um was es da geht. Ausgesprochen sehenswert. Natürlich auch alle anderen Sendungen, die mit ihm im Archiv zu finden sind, gibt derer 3. UFO-Nachweise sind unbestreitbar. Das sagt der ehemalige kanadische Verteidigungsminister Paul Hallier. Die seiner Meinung nach unwiderlegbaren Beweise wurden in den letzten Wochen etwas untermauert. Eine Gruppe aus Winnipeg, die UFO-Sichtungen in ganz Kanada sammelt, meldete eine Rekordzahl von UFO-Sichtungen im Jahr 2008. 1400 Meldungen, das sind 25 mehr als im Jahr davor. Und vor circa 2 Jahren hat er zum Beispiel Kanada auch seine UFO-Akten freigegeben. Auch dazu gibt es einen Artikel auf Exopolitik erschienen und ebenfalls, wie alles, was ich hier vorgelesen habe, in den News. Und die Crop FM News findet man alle auf der Crop FM Website, und die findet man unter cropfm.at. Heute geht es um die Offenlegung, ein weiteres Mal mit Robert Fleischer, was mich sehr freut. Und ja, die Wissenschaft beschäftigt sich nicht mit UFOs und schon gar nicht mit deren Implikationen, die sehr weitreichend sind. So haben wir aus den Medien gelernt, unter Anführungszeichen, dass das Phänomen nicht existiert, beziehungsweise immer einer natürlichen Erklärung zugeführt werden kann, wenn man sich nur lang genug damit auseinandersetzt. Auch diverse Online-Medien und selbsternannte UFO-Spezialisten behaupten das immer wieder, ohne das irgendwie zu beweisen, beziehungsweise zu belegen. Aber die Wissenschaft beschäftigt sich nicht mit UFOs, und so gibt es nur wenig brauchbare und öffentlich zugängliche Analysen. Keine der brauchbaren, die veröffentlicht wurde, ist meines Wissens jetzt offiziell. Und das Spiel geht seit über 60 Jahren so. Und es wäre an der Zeit, dass sich was ändert. Ja. Aber ob das in absehbarer Zeit passiert, beziehungsweise ob es Anzeichen in die eine oder andere Richtung gibt, das und vieles mehr werden wir von Robert Fleischer erfahren, der also der Koordinator der deutschen Exopolitikbewegung ist. Eine Geschichte, die sehr wichtig ist für das Ganze und die meiner Meinung nach sehr wichtige Impulse gibt und auch die richtigen Impulse gibt. Und die global ist. Das heißt, Robert Fleischer ist da nicht allein, sondern er stellt quasi in Deutschland, hält er den Posten, wenn man so will, und betreibt da die Website, die voll ist mit absolut interessanten Informationen, die ich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Ja, und hier geht's dann eben, wie gesagt, gleich weiter mit Robert Fleischer und der Offenlegung, Neudeutsch auch Disclosure genannt. Ja, bei mir hatte zu Gast Robert Fleischer. Er war schon dreimal zu Gast. Verlinkt alles von der Startseite aus derzeit und später im Archiv. Exopolitik ist sein Thema. Hallo Robert.
Hallo Tarek, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Und ist ja doch einige Zeit ins Land gegangen und viel ist passiert. Und über einiges werden wir heute sprechen. Ja, freut mich, dass du dir wieder mal die Zeit nimmst. Ja. Fangen wir gleich an. Ich meine, es passiert extrem viel in letzter Zeit, natürlich auch auf dem UFO-Sektor. Aber die Frage ist natürlich, wie kann Disclosure, also die Offenlegung aller bekannten UFO-Daten, die man so gesammelt hat, beziehungsweise eigentlich die offizielle Anerkennung und somit eigentlich der Startschuss überhaupt, sich damit wirklich zu beschäftigen in der weißen Welt, wie kann das überhaupt passieren, nachdem man über 60 Jahre geschwiegen hat, Leute lächerlich gemacht hat und mit allen Mitteln Informationen unterdrückt hat?
Ja, also ich möchte gleich mal vorausschicken, ich bin jetzt nicht so optimistisch, dass sich da jetzt in aller Zukunft was tun wird. Aber vielleicht sollten wir mal mit einem kleinen Resümee anfangen, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, wenn ich darf.
Natürlich darfst du.
Ja, also was natürlich jetzt alle Menschen die so um die Hintergründe wissen, elektrisiert ist die Präsidentschaft von Barack Obama. Barack Obama hat auch gleich am zweiten Tag eine Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat,
Robert, du bist irgendwie, brichst du da immer wieder weg. Was ist das für ein Telefon, das du da verwendest?
Ein ganz normales Telefon. Ich höre aber auch ein Feedback, so ein Echo.
Ja, das kann schon sein, aber du brichst hier ein bisschen weg. Also vielleicht bitte ganz nah an den Hörer sprechen. Oder ist das irgendwie schnurlos oder sowas?
Hörst du mich jetzt besser?
Ja, ich höre dich besser.
Ist das Peter Reticuli haben gesagt, dass die Übertragung funktionieren müsste.
Ja, ist das ein schnurloses Telefon, Robert?
Ja, das sind Schnurlos.
Okay, das ist das Problem. Geh bitte ganz nah an die Station hin. Du brichst einfach immer wieder auf. Schnurlos-Telefone sind böse.
Böse.
Ja, böse.
Schnurlos-Telefone.
Ja. Nun, setz dich an die Deckstation, lass dich bestrahlen. Und
gut, wenn es überhaupt nicht geht, dann rufst du mich auf dem anderen Telefon an.
Okay, schauen wir einfach mal. Ich glaube, wenn du einfach nah an der Station bleibst, dann müsste es funktionieren.
Gut.
Okay.
Also, die Leute sind elektrisiert von der Präsidentschaft Obamas. Präsident Obama hat gleich am zweiten Tag eine Pressekonferenz gegeben und er hat gesagt, seit langer Zeit haben wir hier viel zu viel Geheimhaltung in diesem Land und die alten Regeln sagen, dass dies aus Gründen der nationalen Sicherheit, also ich fasse das jetzt mal sinngemäß zusammen, aus Gründen der nationalen Sicherheit geschieht, aber diese Ära ist jetzt vorbei. Der Freedom of Information Act ist das stärkste Instrument, das wir haben, um unsere Regierung ehrlich und transparent zu machen und um sie zur Rechenschaft ziehen zu können. Und ich erwarte, dass die Mitglieder meiner Administration nicht einfach nur das Gesetz buchstabengetreu befolgen, sondern auch den Geist des Gesetzes leben. Und was hat er damit gemeint? Er hat damit gemeint, ich nehme mal an, er hat ganz im Geiste des ehemaligen Stabschefs von Bill Clinton gesprochen, John Podesta. Der hat im Oktober 2002, wie einige bestimmt wissen, bei einer Pressekonferenz gesagt, ich denke, es ist Zeit, die Fragen zu beantworten, die noch im Dunkeln liegen, und zwar die Fragen, die die Regierungsuntersuchungen von UFOs betreffen. Es ist Zeit herauszufinden, was die Wahrheit wirklich ist. Wir müssen es tun, denn es ist richtig. Wir müssen es tun, weil die Amerikaner tatsächlich mit der Wahrheit umgehen können. Und wir müssen es tun, weil es das Gesetz ist. Dieser John Podesta war dann auch Chef des Übergangsteams von Obama und hat im Grunde also wichtige Stellen in der Obama-Administration verteilt. Und viele Menschen setzen ihre Hoffnungen in John Podesta. Ich muss auch sagen, es ist sehr interessant, dass jemand, der sich derart als UFO-Freak outet, dass der tatsächlich dann noch in so eine verantwortungsvolle Position gehoben wird vom Chef des Übergangsteams. Wie ist die Soundqualität?
Die Soundqualität ist um einiges besser jetzt. Also du brichst nicht mehr auf. Also bleib dort, wo du bist. Das ist gut so.
Gut, ich bleibe hier. Ich klebe sozusagen an der Sendestation dran.
Ja. Na, deshalb bin ich immer eher erpicht darauf, dass die Leute Schnurtelefone verwenden. Jetzt nicht unbedingt wegen der Strahlenbelastung. Ich meine, das müssen sie selbst entscheiden. Aber die Klangqualität und Verlässlichkeit ist halt auf jeden Fall besser. Aber es geht so. Wunderbar. Also John Podesta, ja, sehr interessant, auch andere Leute, die jetzt in der Administration versammelt werden und natürlich auch Hillary Clinton, sind ja nicht ganz unbeschriebene Blätter, was das UFO-Thema anbelangt.
Das stimmt. Hillary Clinton hat sich ja von Lawrence Rockefeller damals briefen lassen. Das ist herausgekommen über einen Brief, den der Chefberater John Gibbons, glaube ich, war es, an die Clintons geschrieben haben, bevor die zur Farm von Rockefeller gefahren sind. Das war im Jahr 1996. Und da steht wirklich auch ziemlich wörtlich drin, Herr Rockefeller wird Ihnen von seinem Interesse über die UFOs und paranormalen Phänomenen erzählen und er bittet weiterhin in diesem Brief darum, dass da in dieser Sache keine weiteren Schritte unternommen werden, was natürlich sehr interessant ist. Hillary Clinton hat auch öfter öffentlich gesagt, in Anspielung auf solche Filme wie Independence Day, und das erinnert einen auch ein bisschen an die Rede von Ronald Reagan vor den Vereinten Nationen, wo sie gesagt hat, wir sehen immer so Filme, wo eine außerirdische Bedrohung nötig ist, um uns Menschen auf dem Planeten zu vereinen. Ist denn das wirklich nötig? Brauchen wir wirklich die Außerirdischen oder können wir uns nicht einfach so vereinen? So. Also Hillary Clinton weiß davon offenbar, dass das kein lächerliches Thema ist, dass ihre Regierung und Lawrence Rockefeller und Wissenschaftler weltweit und Militärs sich nicht wegen Heißluftballons beunruhigen, sondern Hillary Clinton weiß offenbar Bescheid. Und auch viele Hoffnungen werden in Hillary Clinton gesetzt. Das ist richtig, ja. Ich muss nur sagen, ich kann mir trotzdem nicht so richtig vorstellen, dass da jetzt aus der Initiative der Amerikaner irgendwas geschehen wird.
Eraser fragt da im Chat, was soll denn genau disclosed werden? Die Regierung weiß ja auch nicht, was es ist. Und was will man genau erreichen mit einer Offenlegung? Ich halte das einfach für zu riskant. Knüpfen daran an, was will man denn jetzt, oder was soll denn disclosed werden? Was kann disclosed werden? Was weiß man eigentlich drüber? Weiß man, was man drüber weiß?
Also wenn es nach Stephen Bassett geht, dem amerikanischen Wahlaktivisten und Ausrichter der Ex-Conference, dann sollte disclosed, also sollte enthüllt oder entschleiert werden, dass die Regierungen schon seit 60 Jahren von der außerirdischen Präsenz auf der Erde wissen. Das ist natürlich, das ist natürlich ein sehr optimistischer Gedanke. Wenn es nach Stephen Bassett geht, soll es auch schon im Frühjahr 2009 soweit sein. Das hat er uns das letzte Mal in Washington gesagt. Was kann ich dazu sagen? Ich kann dazu sagen, dass also Obamas bisherige Amtshandlungen jetzt auch nicht so aussehen, als würde er jetzt einen völlig neuen Kurs fahren als sein Amtsvorgänger Bush. Und zu der Frage, ob das riskant ist, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Denn was dranhängt, das sehen ja Politikwissenschaftler auch so, Soziologen. Es gibt in Deutschland einen Dr. Michael Schetsche, der hat ein Buch geschrieben von Menschen und Außerirdischen, wo er diese Frage in einem Beitrag beleuchtet. Und er sagt dazu, dass soziologisch, also rein gesellschaftspolitisch und so weiter, einiges auf dem Spiel stehen würde. Bislang hat sich die Menschheit also offenbar noch nicht so richtig darüber Gedanken gemacht, was das bedeuten würde, mit einer überlegenen oder sagen wir mal technologisch und intellektuell und hoffentlich auch moralisch überlegenen außerirdischen Intelligenz konfrontiert zu werden. Also es steht auf jeden Fall die komplette Zivilisation des Planeten Erde auf dem Spiel in den bisherigen Bahnen, wie es bis jetzt gelaufen ist.
Naja gut, aber wenn man manchen zuhört, dann steht die sowieso auf dem Spiel, denn Global Warming etc. Aber jetzt dennoch, ich meine, ich stimme jetzt damit Eraser nämlich eigentlich gar nicht so überein, ja, weil wenn man sich das Buch von Richard Dolan durchliest, also jetzt, was ob das riskant ist oder nicht, das ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber man weiß, glaube ich, sehr viel darüber. Denn ich meine, du hast selbst ein Interview mit Richard Dolan geführt, und das auch dankenswerterweise ins Deutsche übersetzt. Findet man auf exonews.de als Podcast und auch auf
exopolitik.de.
Auf exopolitik.org findet man es auch.
Und auf exonews.
Und auf Exxon News, genau. Geh bitte wieder näher an die Deckstation, du brichst schon wieder auf. Und wenn man dieses Buch liest, und das kann ich jetzt Eraser nur wärmstens ans Herz legen, dann man ist erstaunt. Hallo?
Ja?
Das macht jetzt hat es komische Geräusche gemacht, dein Telefon.
Komisch.
Das war jetzt der CIA wahrscheinlich. Aber egal. Ich weiß nicht, vielleicht nicht bewegen.
Ich bewege mich nicht.
Wenn man dieses Buch durchliest und es hat Längen, aber er ist Historiker und er hat sich eine unglaubliche Arbeit angetan, dieses Thema aufzuarbeiten. Aus einer geschichtlichen Perspektive, er lässt sich da gerade auf große Diskussionen ein. Die Fakten, die er da ans Tageslicht bringt, sprechen für sich selbst. Und ich meine, ich habe auch deshalb geschrieben, dass wir nicht viel weiter sind als 1948, glaube ich, wenn ich jetzt, müsste jetzt nachlesen, als man eigentlich einhellig feststellte, dass es sich dabei nur um eine fremde Intelligenz handeln kann, weil sich diese Objekte nicht anders erklären lassen. Und da stehen wir jetzt.
Ja, ich sage ja auch nicht, dass die Offenlegung, wie du es genannt hast in dieser Sendung, absolut ausgeschlossen ist. Ich sage nur, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass es aus amerikanischen Quellen kommt.
Dazu gleich später, aber was es jetzt primär geht, ist, was wissen Sie denn? Also wenn Sie 1948 so weit waren, dass Sie wussten, dass das eine fremde Intelligenz ist, dann kann mir doch keiner erzählen, dass die in den letzten 60 Jahren die Hände in den Schoß gelegt haben und sich gesagt haben, naja, gut, kann man nichts machen, ne? Vielleicht oder auch nicht. Ich meine, natürlich hat man da geforscht. Ja. Und natürlich weiß man, was weiß ich, was man weiß. Ne? Das geht ja in der Offenlegung. Also ich wollte eigentlich nur darauf hinaus und auf deine Meinung diesbezüglich. Wie viel weiß man denn über dieses Phänomen?
Also ich glaube, das ist vielleicht von Land zu Land unterschiedlich. Und es ist natürlich schwer zu sagen, wer jetzt wie viel weiß. Ich glaube, dass die Südamerikaner am offensten damit umgehen. Ich sag mal so, den größten Konsens kann man vielleicht herauslesen, wenn man sich diese geheimen UNO-Treffen anschaut, die seit Februar 2008 offenbar immer noch stattfinden. Wir erinnern uns, letztes Jahr im Februar 2008 ist ein Franzose an die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, dass er bei einem dieser Treffen dabei war. Und dann kam ein anderer Franzose und hat gesagt, der war ja nie beim Institut für nationale Verteidigung, wie es in seinem Lebenslauf steht. Und damit war dieser Zeuge debunked, wie man so schön sagt, also entlarvt. Nur die Tatsache, ob er jetzt dort bei dem Treffen war oder nicht, hat ja im Grunde erstmal nichts mit seinem Lebenslauf zu tun. Und ich bin sehr froh, dass sich unser Michael Zeller, Dr. Michael Zeller vom Exopolitics Institute in Hawaii, im Oktober 2008 mit einem Informanten getroffen hat, der selbst eine führende Rolle bei diesen UN-Treffen gespielt hat. Und er hat Folgendes zu berichten, und daraus kann man vielleicht auch ablesen, was die einzelnen Länder wissen. Also es hat bis zu diesem Zeitpunkt, also bis Ende letzten Jahres ungefähr, ich weiß jetzt nicht mehr, wann Michael diesen Artikel geschrieben hat, insgesamt 6 UN-Treffen gegeben von, wie er sagt, militärisch-diplomatischen Verbindungsoffizieren. Also das sind inoffizielle Leute. Das sind also keine Leute, die im Regierungsapparat eine Rolle spielen, sondern das sind Leute auf einer, also sowas wie Verbindungsoffiziere beim Militär, bei den Militärs. Ja. Da sind also am 12. und ich, wenn ich jetzt das alles im Präsens formuliere und das so formuliere, als wäre das so gewesen, möchte ich hinweisen, ich zitiere jetzt einfach mal alle Informationen, die uns jetzt vorliegen von diesem Informanten, der als Vertreter der US Navy daran teilgenommen hat. Ob das jetzt stimmt, das wissen wir natürlich auch nicht, auch wenn der ganz beeindruckende Abzeichen dran hatte, als Michael sich mit dem getroffen hat. Aber das kann man ja nie wissen. Also, beim ersten Treffen am 12. Februar waren es 40 Delegierte aus 28 Ländern, viel zu viele hochrangige Diplomaten. Deswegen war es ein Fiasko, sagt dieser Mr. X, nennen wir ihn mal. Und die Debatte wurde viel zu viel politisiert und es wurden nachteilige öffentliche Reaktionen auf UFO-Sichtungen befürchtet, die einen dramatischen ökonomischen Einfluss haben könnten und in einigen Ländern zur Rezession führen. Also ich sag mal, im Moment brauchen wir keine Außerirdischen, um zur Rezession in einigen Ländern zu kommen. Aber nein, das war jedenfalls damals der Standpunkt. Es wurde gesagt, dass die Länder die Existenz von Außerirdischen, und damit sind außerirdische Intelligenzen gemeint, im Jahr 2009 bekannt geben sollen, unter der Voraussetzung, dass bis dahin die Demokratie in den G8-Ländern stabil bleibt und die UFOs sich weiterhin zeigen. Danach ist also diese Quelle A oder Mr. X nach Europa gereist, um geeignete Gesprächspartner zu finden in den mittleren militärischen Rängen und um koordinierte internationale Reaktionen zu ermöglichen. Und so kam es dann vom 24. bis 26. März nach Angaben von Mr. X zu einem zweiten Treffen, das in Großbritannien stattfand und im Gegensatz zum ersten sehr produktiv gewesen sein soll. Also gemeinsamer Konsens wurde gefunden, Ziele und Visionen. China war erst am zweiten Tag da und ab da aber dann immer. Das dritte Treffen war dann nach Angaben von dem Herrn, den Michael Zeller getroffen hat, unter Vorsitz von Frankreich im Mai. Und es waren China, Russland dabei und die üblichen Verdächtigen. Und dabei ging es mehr um die wirtschaftlichen Fragen, die mit dieser Enthüllung, Offenlegung in Verbindung stehen. Und da gibt es ja so einige. Ja. Denn das dürfen wir ja nicht vergessen. Ich muss da immer an dieses Memo von Wilbur Smith denken, der schon in den 50er Jahren geschrieben hat, dass es da eine kleine, in diesem geheimen Bericht, Wilbur Smith ist der kanadische Radioingenieur, der fürs kanadische Transportministerium gearbeitet hat. Der hat da schon drin geschrieben, dass also eine kleine Gruppe in den USA unter Leitung von einem Herrn Vannevar Bush an der außerirdischen Antriebstechnologie forscht.
Ja, also Wilbur Smith ist ein ganz interessanter Mann, der auch, ich glaube, Anomalien im Gravitationsfeld und solche Dinge erforscht hat.
Mhm. Also ich glaube, es geht letzten Endes bei der Offenlegung viel mehr um Technologie, als wir uns vorstellen können. Aber machen wir mal weiter mit diesen UN-Treffen. Ja. Das vierte Treffen fand also dann unter Vorsitz von diesem Informanten statt, mit dem sich Michael Zeller getroffen hat, mit diesem US-Navy-Mann. Und das fünfte Treffen außerhalb von New York, das ist die sechste Sitzung, war dann in Europa bei den letzten beiden Treffen. Das ist halt der letzte Informationsstand, wurden folgende Diskussionspunkte aufgeworfen. Was ist, wenn die Außerirdischen Forderungen stellen? Wie sollte unsere Reaktion als kollektive Menschheit aussehen, wenn die Außerirdischen Forderungen stellen? Wenn das oder die Raumschiffe ohne erkennbare feindliche Absichten erscheinen, sollte es Einigkeit darüber geben, dass von keiner Nation feindliche Maßnahmen ergriffen werden. In dem Zusammenhang ist auch interessant, dass der japanische Verteidigungsminister, glaube ich, Ende letzten Jahres gesagt hat, dass wir gar kein Protokoll dafür haben, falls Außerirdische vorhaben, hier auf friedliche Weise zu landen, ja, und einfach mal guten Tag zu sagen. Das ist eigentlich erstaunlich.
Vielleicht rechnet keiner damit. Dass sie einfach nur guten Tag sagen.
Ja, ist erstaunlich, ne? Wir denken immer irgendwie an Angriff und an die Invasion aus dem Weltraum, grüne, schleimige Monster.
Ja, das würden halt wir machen, ne? Also wir projizieren halt nach außen.
Genau, ja. Ja, sehr schade eigentlich. Also wenn ich ein schlauer Außerirdischer wäre, würde ich unter den Umständen hier auch nicht landen wollen.
Nein.
Gut. Die NATO sollte sicherstellen, dass es zu keinen feindlichen Reaktionen bei Erscheinen eines außerirdischen Raumschiffes kommt, wurde auf diesen UN-Treffen besprochen. Und es sollte ein Fortbestehen des internationalen Finanz- und Bankensystems gewährleistet sein, damit es zu keiner Schädigung des ökonomischen Systems kommt. Gut, da muss ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das internationale Finanz- und Bankensystem noch lange durchhält. Und da rede ich jetzt noch nicht mal von außerirdischen.
Ja, das ist ganz sicher so. Du brichst wieder ein bisschen auf, gell? Also keine Ahnung, das so richtig glücklich bin ich mit der Leitung nicht. Aber probieren wir es noch ein bisschen. 2004, das finde ich recht interessant, dass also auf diesem Treffen gesagt wurde, dass das 2009 passieren soll. Denn 2004 habe ich Michael Glickman interviewt, seines Zeichens Ex-Architekturprofessor und Kornkreisforscher, lebt in Wiltshire.
Genau.
Und damals hat er gesagt, er erwartet sich dieses Event, also und zwar nicht so sehr, dass jetzt irgendeine Regierung sich hinstellt und sagt, ja, das alles ist wahr, sondern dass das einfach die Beweislast erdrückend wird. Das kann man sich jetzt selbst ausmalen, wie das dann passiert. Und er sagte, dass das 2009 passiert. Also finde ich irgendwie interessant, diese Korrelation. Weil das war
das hat immerhin, er 2004 gesagt.
Das hat er, kannst du nachhören. Also The Shift heißt es, glaube ich, oder UFO Disclosure heißt es.
Und das hat er 2004. Ja. Ich war letztes Jahr bei Michael Glickman zu Hause. Wir haben einen Film gemacht über Kornkreise, der demnächst übrigens seine Weltpremiere feiert auf dem Zukunft Erde Festival in Berlin am 14. März.
Gott, das wusste ich gar nicht.
Nu-Video-Produktion, ja, Tarek, es gibt viele Dinge, die hier noch im Hintergrund laufen. Und Michael Glickman hat im Grunde gesagt, also zu mir hat er kein Datum gesagt, er hat nur gesagt, es passiert morgen und es passiert übermorgen und übermorgen und es wird jeden Tag mehr, bis es irgendwann einfach so offensichtlich ist, dass es da noch was anderes gibt.
Ja, aber wie gesagt, 2004 hat er ganz eindeutig gesagt, in den nächsten 5 Jahren, da hat er, glaube ich, gesagt, tangible contact with extraterrestrial beings, also greifbar.
Ja, also ich habe mich auch darüber vor kurzem mit meinem Kollegen Victor Vijani aus Kanada unterhalten von der kanadischen Initiative für Exopolitik und habe ihn gefragt, ob er jetzt eigentlich auch wie Steve Bassett glaubt, dass jetzt die offizielle Bekanntgabe kurz bevorsteht und im Frühjahr 2009 passiert. Und er hat gesagt, also er teilt da meine Ansicht. Also entweder Steve weiß irgendwas, was wir alle nicht wissen. Das ist nicht ausgeschlossen, denn Steven hat sehr gute Kontakte in alle möglichen Kreise dort in Washington und vor allem, sage ich mal, zu den Demokraten. Und aber sollte das nicht so sein, dann also können wir uns eigentlich auch nicht vorstellen, dass es jetzt unmittelbar vorsteht. Ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass im Moment die Welt eigentlich ganz andere Sorgen hat. Ja, es sieht ja so aus, als würden die Leute, die im Grunde genau wissen, was zu tun wäre, den Finanzkarren so richtig gegen die Wand fahren wollen, ja? Und vielleicht passiert das mit Absicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das einfach so passiert, weil das war lange vorhersehbar, was da jetzt gerade passiert.
Das wurde auch von einigen lange vorhergesehen, ja? Aber auf die hat man halt nicht gehört.
Allerdings. Und ich meine, Bill Clinton hat das im Grunde schon vorbereitet mit der Abschaffung dieses einen Gesetzes, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja. Aber was da jetzt gerade passiert ist, es ist im Grunde die finanziellen Massenvernichtungswaffen sind im Anschlag. Der Derivatehandel, Derivate sind so verkaufte Hypotheken, die man ins Ausland verscherbelt und als hochpreisige oder hochwertige Kapitalanlagen angibt. Das bricht jetzt also zusammen. Das ist auch klar. Ich meine, das sind ja Fantastilliarden, die sich da zusammengespukt haben im Laufe der Zeit. Ich habe hier gerade stehen, im September 2008 belief sich das globale Bruttoinlandsprodukt auf 60 Billionen Dollar, aber der Derivatehandel war zur selben Zeit mehr als 1 Billiarde Dollar wert. Also,
Es sind finanztechnische Nuklearwaffen, die da in die ganze Welt geschmuggelt wurden. Keine Frage. Ja. Aber ich möchte ein bisschen zurückgehen auf die UN-Diskussionen, die da stattgefunden haben. Was war denn mit diesem Beschluss 33426? Stichwort.
Ja, von dem Beschluss 33426 wird bei diesen geheimen UN-Treffen meiner Kenntnis nach zumindest nichts gesagt. Aber der Beschluss 33426 ist ein steinalter Beschluss der UNO-Hauptversammlung vom Dezember 1978, glaube ich schon. Und da sagt der Generalsekretär, dass er alle Mitgliedstaaten dazu auffordert, staatliche UFO-Forschung zu betreiben und die Erkenntnisse dem Generalsekretär teilhaftig werden zu lassen. Und es gibt einige Menschen, die interpretieren diese zügige Freigabe von UFO-Akten als eine direkte Antwort auf diese UN-Resolution 33426. Also ich meine, das ist schon beeindruckend, wenn man sich mal die Liste anguckt der Länder, die sich jetzt dazu entschlossen haben und auch schon vor Jahren ihre UFO-Akten freizugeben und teilweise ohne einen Kommentar, selbst bei den merkwürdigsten Fällen. Ja, ich habe hier zum Beispiel stehen, Kanada, Spanien, Chile, Peru haben schon längere Zeit ihre UFO-Akten freigegeben. Aber 2007 und 2008 hat sich dieser Trend nochmal regelrecht beschleunigt. Am 22. März 2007 hat die CNES, das ist Centre National d'Etudes Spatiales, glaube ich, also das französische Pendant zur NASA, beschlossen, die ehemaligen UFO-Akten freizugeben. Im Oktober 2007 war es dann Irland. Von den irischen Akten weiß man leider nicht sehr viel. Am 14. Mai 2008 war es Großbritannien, am 20. Oktober 2008 schon wieder Großbritannien. Großbritannien hat auch angekündigt, bis zum Jahr 2012, was immer das bedeuten mag, sein gesamtes UFO-Archiv veröffentlichen zu wollen. Und laut Nick Pope lauern in diesen Akten, die da noch freigegeben werden, also Fälle, bei denen sich, jetzt zitiere ich mal, Militärjets richtige Luftkämpfe mit UFOs geliefert haben sollen.
Oh ja, hier noch einmal der Hinweis auf Richard Dolans Buch. Dort wird es auch sehr schön chronologisch beschrieben, wie sich die im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und es gab auch sehr viele Abstürze. Also, ich meine, das Ding ist natürlich, dass wir seit 60 Jahren die Situation haben, dass wer sich wirklich informieren möchte, der kann sich schon informieren bis zu einem gewissen Grad, aber es einfach unmöglich ist, diesen Bann zu brechen. Und dieser Bann heißt vor allem lächerlich machen, und er existiert vor allem in den Köpfen. Und ich meine, keiner weiß, was da wirklich passiert, wenn diese Daten freigegeben werden, aber ich sage mal, riskieren wir es halt. Ist natürlich riskant, aber ich würde das durchaus vorschlagen. Nur, die Sache ist einfach die, seit 60 Jahren wird das geheim gehalten, und das ist doch irgendwie, also das verursacht bei mir ein sehr mulmiges Gefühl. Bei dir auch?
Ja, also auf der einen Seite verstehe ich das. Wenn man jetzt, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre 1947 US-Präsident und ich höre von jemandem, da ist so ein Ding runtergekommen und es sind außerirdisch geborgen worden, die haben silberne Anzüge an und so. Ich würde mir vorkommen wie ein falscher Film.
Ja,
dazu noch am
absolut.
Anfang des Kalten Krieges, wo es darum geht, die Militärtechnologie, die man selber hat, sowieso vor den Russen geheim zu halten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da ein historisch begründetes Motiv gab, erst mal vorsichtig mit dieser Erkenntnis umzugehen. Und ich glaube aber, dass wir jetzt im Moment an einem Punkt sind, wo wir uns eigentlich nicht mehr viel länger erlauben können, diese Sache hinauszuzögern, weil es geht um Technologie. Ich glaube wirklich, dass es letzten Endes dabei um Technologie geht. Ich glaube, unsere Weltwirtschaft basiert auf Erdöl. Und die Aliens kommen bestimmt nicht mit Erdöl hierher geflogen. Und ich glaube, das ist im Grunde das größte Hindernis, was uns vor diesem Disclosure, was uns von dem Disclosure noch trennt.
Ja, ich mein, das ist so die gängige Meinung. Aber könnte es ja doch sein, dass da, wenn man das jetzt dann wirklich zusammennimmt und wenn man da jetzt wirklich die ganzen Informationen hat, die verfügbar sind, dass es da auch noch Aspekte gibt, die tatsächlich weit über einfach nur Technologie hinausgeht. Denn schon klar, UFOs fliegen nicht mit Diesel. Aber glaubst du nicht, dass es da auch noch andere Gründe gibt?
Ja, doch. Also ich kann mir noch zwei Dinge vorstellen, die da eine Rolle spielen. Zum einen habe ich immer noch nicht vergessen, was Elisabeth Kosinic mir gesagt hat letztes Jahr in Berlin. Das ist die Ehefrau von dem Kongressabgeordneten Dennis Kosinic, der eine interessante UFO-Sichtung hatte und danach ganz revolutionäre Politik angefangen hat zu machen, also mit der Einrichtung eines Friedensministeriums, was ich eine echt gute Idee finde. Und sie hat gesagt, wenn die Regierung...
Ich verstehe die Idee nicht ganz, aber okay, ist egal. Ich glaube, man braucht kein Ministerium für Frieden, weil Frieden ist ganz einfach Frieden. Aber egal.
Ja, ja. Sie hat gesagt, wenn die Regierungen bekannt geben würden, was sie über Außerirdische wissen, dann könnte das gewissen Interessengruppen Anlass dazu geben, Waffen im Weltraum zu stationieren. Und das ist tatsächlich eine große Besorgnis. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige NATO-Partner auch mit dieser Besorgnis schlafen gegangen sind, bevor sie dann ihre UFO-Akten freigegeben haben. Also das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist der völlige Umsturz des jetzigen globalen Gesellschafts-, Wirtschafts- und politischen Systems. Also wir werden dann konfrontiert werden wahrscheinlich mit völlig anderen Ansichten, mit völlig anderen Konzepten über Leben. Und ich kann eigentlich nur, also ich persönlich glaube, dass wir von denen tatsächlich was lernen könnten, ja, weil wenn es diese Außerirdischen geschafft haben, in ihrer Evolution weiterzukommen als wir, müssen sie den Krieg gegen sich selber irgendwie überwunden haben. Das ist eine Sache, die man der Menschheit eigentlich nur wünschen kann.
Naja, ich weiß nicht, ob sie das müssen. Und ich glaube, dass die Konzepte nicht nur, also dass sich generell unser Konzept von der Wirklichkeit ändert und dass das vielleicht, das ist meine Vermutung, der wahre Kern der Angst ist, diese Dinge freizugeben. Weil Realität an sich dann einmal überhaupt hinterfragt werden muss und hinterfragt werden muss, ja, was. Wo sind wir da? Was ist Bewusstsein? Was ist dieser Raum kursiv gestellt, in dem sich alles abspielt?
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also wir haben auch im letzten Exo-Podcast mit Dr. Dieter Bröhrs gesprochen. Er ist Biophysiker und guter Freund von mir.
Ein hervorragender Podcast und ich habe Herrn Bröers, ja, nachdem du dankenswerterweise da den Kontakt hergestellt hast, angemeldet und also Gratulation zu diesem Interview und vor allem auch Gratulation an Dr. Bröers für seine Arbeit. Ja. Großartig. Sehr faszinierend. 2012 wirklich greifbar, was da.
Ja, und was mir an der Arbeit von ihm so gut gefällt, ist, dass man, dass das wirklich ein ganz deutlicher Hinweis darauf ist, dass wir eben nicht einfach nur hier auf unserem Planeten vor uns hinleben und isoliert werden von irgendetwas da, was da draußen im Weltraum vor sich geht. Das ist ja die Mentalität vieler Menschen, ohne dass das jetzt arrogant klingen soll oder so, aber ich glaube, es ist eben einfach die traurige Tatsache, dass die meisten Menschen im Grunde vergleichbar sind mit Goldfischen in einem Glas, die sich fragen, ob es da draußen noch irgendwas anderes gibt, vielleicht noch viel größer, als sie sich vorstellen können. Und der andere Goldfisch sagt dann, ach so ein Quatsch, schwimm lieber weiter die Runde hier in unserem Goldfischglas. Ich glaube, viele Leute interessiert es gar nicht. Und aber was Dieters Arbeit zeigt, ist, dass unsere Bewusstseinszustände teilweise richtig von Gegebenheiten im Weltraum beeinflusst werden, also von verschiedenen Feldgrößen, die durch die Sonne induziert werden oder durch kosmische Strahlung, Sachen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und an der Stelle möchte ich nochmal dieses Bild einbringen mit diesem Ameisenhaufen und den Menschen. Also wenn eine Ameise sich vorstellt, dass es da vielleicht noch Leben außerhalb des Ameisenhaufens geben könnte, dann wird die Ameise möglicherweise sich dieses Leben vergleichbar vorstellen, wie sie selbst ist. Also irgendwie auf derselben Ebene, ja. Ob die wohl auch Zeug in ihren Bau schleppen, um damit was weiß ich, Nester zu bauen oder ihren Bau aus, ob die wohl auch Arbeitsameisen haben oder so. Und wenn wir Menschen über Außerirdische nachdenken, dann projizieren wir auch uns in unserer humanozentrischen Weltsicht unsere Eigenschaften auf die, ob die wohl auch Sex haben, ob die wohl auch Krieg haben. Aber was, wenn zum Beispiel, wenn wir schon mal von dieser kosmischen Strahlung reden oder von dieser Sache mit der Sonne, was ist, wenn diese Außerirdischen derart weit entwickelt sind, dass sie jenseits von Raum und Zeit existieren und den Planeten Erde als Gesamtheit durch Strahlung steuern, die sie hierher schicken. Das ist doch eine faszinierende Vorstellung. Ein Größenmaßstab, den wir uns überhaupt nicht vorstellen können eigentlich. Dass sie in der Lage wären, einen gesamten Planeten zu steuern in seiner Entwicklung, indem sie in bestimmte Bewusstseinswelle dahin zum Beispiel.
Ja, aber gut, das ist natürlich alles reine Spekulation. Und die Frage ist jetzt aber, ich weiß ja, dass ich auch besonders angesprochen fühle von dieser Sendung, und zwar die Frage an dich, glaubst du wirklich eine Disclosure, also die Offenlegung all dieser Daten, würde irgendetwas zum Positiven ändern? Glaubst du das wirklich? Würde, wenn morgen sich Präsident Obama hinstellt und quasi den Stein ins Rollen bringt, und das geht ja nicht an einem Tag, ja, aber wenn quasi der erste Schritt gelegt ist, würde es sich dann all along zum Positiven verändern oder nicht?
Also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob eine schnelle Bekanntgabe von heute auf morgen, wenn jetzt tatsächlich, also angenommen, Obama wäre in der Lage, alle Informationen darüber zu beschaffen und sich ein Bild darüber zu vermitteln. Es gibt ja gute Gründe anzunehmen, dass das Gegenteil der Fall ist. Jimmy Carter und Bill Clinton haben ja auch versucht, was rauszufinden. Und ich glaube, also die Informationsquellen liegen da noch wo ganz anders. Aber nehmen wir mal an, Obama stellt sich also hin und sagt so, liebe Leute, wir haben euch die letzten 60 Jahre was vorgemacht. Das hatte nichts mit Sumpfgas zu tun, einiges schon, aber oder vielleicht auch viele, aber ja. Im Grunde sind es tatsächlich außerirdische Besucher. Ich glaube nicht, dass das, was jetzt unmittelbare positive Effekte hätte, und es könnte, wenn man es falsch anpackt, tatsächlich zur Massenpanik führen. Und es könnte unter Umständen mehr Schaden anrichten, als es potenziell Gutes tut. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Menschheit einfach dafür bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Früher oder später muss diese Geheimhaltung beendet werden. Vielleicht wird nicht alles rauskommen, wie man alles geheim gehalten hat. Vielleicht wird man auch einfach so tun, als hätte man es gerade eben erst jetzt entdeckt. Ich meine, es deutet ja auch vieles darauf hin, dass die öffentliche Meinung langsam darauf vorbereitet wird, wenn wir diese Diskussion über Wasser auf dem Mars verfolgen zum Beispiel, da war es erst völlig ausgeschlossen, dass es dort Wasser geben kann. Leute, die dort Kanäle durch Fernrohr entdeckt haben wollen, wurden als esoterische Spinner dargestellt, und selbst als die Marssonde dann auf Eis gelandet ist, haben immer noch Leute gesagt, ja, das kann sonst was sein. Und jetzt sind kürzlich Tropfen entdeckt worden auf dem Landegestell der Voyager, glaube ich, hieß sie. Oder weiß nicht mehr, wie diese Sonde hieß. Und wir sehen auch zum Beispiel, wie diese Sache mit den Exoplaneten immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit rückt. Also mit der Entdeckung von Exoplaneten geht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich habe hier eine Übersicht übrigens, wie viele Exoplaneten entdeckt worden sind. Also da steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Öffentlichkeit darüber Gedanken macht, ob es da noch andere Kleben gibt.
Naja, aber das war jetzt nicht die Frage. Die Frage war jetzt eigentlich, würde das Ganze etwas zum Positiven wenden? Ich meine, okay, wir halten dann zum Beispiel neue Technologien zur Verfügung etc. Aber ich meine, ist eine schwere Frage, ich weiß schon, aber...
Im Grunde ist diese Energiefrage eine der zentralen Themen, die die menschliche Evolution in den letzten 60, vielleicht schon länger, 60 Jahren aufgehalten hat.
Oder na gut, aber wenn wir uns anschauen, was der letzte Quantensprung in Sachen Energieerzeugung bewirkt hat, dann ist das Nuklearwaffen. Jetzt stell dir mal vor, man hat freie Energiegeneratoren, die Unmengen an Energie erzeugen können. Was könnte man da denn für tolles Spielzeug bauen?
Ja, ich muss dazu sagen, ich kenne Leute, die von sich sagen, dass sie ein solches Gerät gebaut haben. Ich kenne auch mehrere solche Leute, und sie haben mir alle übereinstimmend gesagt, dass sie jetzt gar nicht mehr so heiß darauf sind, dass man an die Öffentlichkeit kommt, weil man damit auch sehr viel Blödsinn anstellen könnte. Ja. Und darüber hinaus natürlich, also der Einsatz solcher neuen Energietechnologien setzt auch eine gewisse Reife voraus. Ja.
Ja, das stimmt schon. Das klingt jetzt fast so, als wäre die Exopolitik-Bewegung, oder zumindest als wäre man gar nicht so interessiert daran, dass das jetzt möglichst schnell geht. Aber ja, wie motiviert sich dann die Exopolitik-Bewegung überhaupt, wenn das?
Entschuldigung, was war deine Frage?
Naja, ich meine, okay, wir sehen alle die Gefahren darin, und das, was du mir da jetzt erzählt hast, das klingt fast so, als sollte man es lieber bleiben lassen. Aber ich meine, du bist schließlich der Koordinator der deutschen Exopolitikbewegung, und jetzt frage ich mich gerade, wie motiviert ihr euch dann? Und wie stellt ihr euch vor, dass das jetzt weitergehen soll? Was wären die nächsten Schritte?
Ja, Also wir sind sicherlich nicht in der Lage, das die internationale Offenlegung voranzutreiben. Auch ich kann Geschichten erzählen, also ich kann Anekdoten darüber erzählen, ich kann erzählen, wie ich in Washington von jemandem aus dem Pentagon auf einer verrückten UFO-Konferenz angesprochen wurde, ich soll mich doch mal bei seinem Kumpel melden von der US Navy in Deutschland, der hätte da wichtige Informationen und so. Aber wir können da, und ich habe mich davon ferngehalten, weil ich hab mit diesen Geheimdienstnasen nichts zu tun und will mit denen auch nichts zu tun haben. Und selbst die Leute, die es tun, können im Grunde nicht viel tun, um die Offenlegung voranzubringen. Aber unser Ansatz dabei ist, dass wir versuchen, das Bewusstsein der Leute für diesen und für andere Schritte zu öffnen. Ja, unsere gesamte Podcast-Reihe beschäftigt sich zum Beispiel viel mit Bewusstsein, mit neuen Wissenschaften und das Thema Geist über Materie hat auch einen zentralen Stellenwert auf unseren Seiten. Wir reden bei unseren Treffen, wir hatten jetzt mehrere regionale Treffen auch und es wird demnächst auch noch einiges stattfinden. Ich erinnere mich daran, Tarek, davon muss ich unbedingt erzählen.
Ja, ja, am Ende werden wir dann über die Aktivitäten reden, die noch geplant sind.
Ja. Das sind Sachen, die halte ich für unverzichtbar, dass jeder Mensch sich über die Verantwortung klar wird, die er selber trägt für das, was mit ihm passiert, bevor man dann wirklich mit den ganz großen Sachen auspacken kann. Also, Disclosure, freie Energie, Kontaktlerberichte, und es gibt solche Leute, ich kenne auch Leute, die ist ganz erstaunlich, was die für Geschichten haben. Aber die beschließen eben auch lieber, ihre Erlebnisse dann erstmal für sich zu behalten, weil eben das öffentliche Bewusstsein noch nicht so ist. Und es jagt ja auch Angst ein, ja. Auf einmal kommt was anderes, was völlig anderes. Auf einmal werden meine ganzen Werte, die ich bis jetzt habe, in Frage gestellt. Ich muss es aber verteidigen. Ist ja so innen drin, ja.
Naja, das ist es also.
Wie kommen wir damit klar, dass wir mit Außerirdischen konfrontiert würden, als Konjunktiv, die Telepathie können oder Telekinese oder sowas, weil sie sich eben einfach mehr darüber bewusst sind, wie der Geist und die Materie herrscht. Oder weil sie sich mehr darüber bewusst sind, wie alles miteinander auf einer ganz, ganz grundlegenden Ebene miteinander verbunden ist. Wie würden wir damit klarkommen, ja? Wie kommen wir damit klar, dass die Militärs das jetzt schon machen?
Ja. Ich meine, das Problem ist sicherlich auch, also es werden die absonderlichsten Begegnungen gemacht und wir werden heute eine spielen, die Erich von Däniken hatte, die mich, als ich sie zum ersten Mal hörte, umgehauen hat, als du mir vor ein paar Tagen geschickt hast. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr schwer einzuordnen. Jetzt natürlich, was mich nicht mehr interessiert, also definitiv nicht mehr interessiert, ist da ewig zu hinterfragen, ob diese Dinge gemacht werden, ob diese Erlebnisse gemacht werden und so weiter. Denn da muss irgendwann einmal Schluss sein damit. Ich meine, wie viel Entführungsopfer will man noch interviewen, die unter posttraumatischen Symptomen leiden, werden sie drüber sprechen, die in Tränen ausbrechen und so weiter. Wie viele Fotos will man analysieren? Wie viele Filme möchte man analysieren? Es ist einfach so, dass dieses Phänomen da ist und auch immer stärker wird. Und das Einzige, was meiner Meinung nach jetzt noch interessant ist, wie machen wir da jetzt weiter? Und das fehlt mir aber einfach ein bisschen. Das fehlt mir ehrlich gesagt auch bei der Exopolitik, weil ich weiß schon, das ist extrem schwierig, aber es gibt niemanden, der das wirklich anpacken möchte.
Weißt du, Tarek, wenn wir mit allem auf den Tisch packen, wenn wir alles auf den Tisch packen würden, was wir haben, wären wir von heute auf morgen als Spinner verschrien. Ich kann mich selber noch dran erinnern, wie ich Leute mit so einem spöttischen, mit so ein bisschen Spott betrachtet habe, die mir erzählen wollten, sie wären entführt worden oder ja. sie hätten Kontakte mit Außerirdischen gehabt. Da gibt es ja Geschichten, wo die Leute richtig unterrichtet werden oder wo ihnen richtig was erzählt wird darüber, was sie jetzt hier zu tun hätten und so. Oder die Grenze verschwimmt auch zwischen dem zwischen der UFO-Forschung und Spiritualität. Das ist auch so ein Thema, ja.
Oh ja.
Das Das ist einfach ein Prozess des langsamen Entdeckens, des kritisch Hinterfragens. Das muss jeder für sich alleine machen. Man kann sich nicht hinstellen und sagen, das ist so und so. Wir haben auch nicht alle Antworten.
Ja.
Wir sind lange davon entfernt, alle Antworten zu haben, und wir würden uns nie hinstellen und sagen, wir wissen, wie es ist. Ja, das ist ein Prozess, den muss jeder für sich ganz alleine machen. Kritisch selbst darüber nachdenken, die Informationen selbst verarbeiten, keine Mehrheitsmeinungen zulassen, sondern sich selbst wirklich skeptisch und kritisch mit den Informationen auseinandersetzen, die da herumschwirren. Und nur auf diese Art und Weise ist es möglich, dass die Menschen sich für diese Tatsache, wie ich persönlich überzeugt bin, Tatsache öffnen, dass wir nicht allein sind im Universum.
Nein, und ich meine, ich habe jetzt auch vorher nicht gemeint, dass wir quasi, ich habe eben genau gesagt, wir haben eigentlich genug Informationen, dass es klar ist, dass wir es hier mit einem realen Phänomen zu tun haben. Und jetzt noch hunderttausende Sichtungen und so weiter genauestens zu analysieren, um uns überhaupt einmal davon zu überzeugen, halte ich schon langsam für langweilig. Was ich sehr wohl für interessant befände, ist, wenn eben auf einer breiteren Basis diese Forschung betrieben würde und dann wirklich auch Fortschritt erzielt würde, zum Beispiel eine global flächendeckende Kamerainstallation, mit der man diese Objekte filmt und solche Dinge, sodass wir wirklich mehr darüber lernen. Im Moment ist es jetzt so, dass Organisationen wie MUFON und so weiter versuchen, das Ganze wissenschaftlich zu arbeiten, mit durchaus auch Erfolgen, aber eben nur in einem bescheidenen Rahmen, weil die Mittel beschränkt sind. Auf der anderen Seite Leute wie Steve Bassett sich sehr weit hinauslehnen und das Ganze versuchen, gesellschaftlich voranzutreiben. Und ich würde mir eigentlich mehr Aktionen wünschen wie A Million Faxes on Washington. Einfach, wo wirklich Druck gemacht wird, denn also ich persönlich, das ist einfach nur meine Meinung, wenn irgendjemand meint, es sollte noch einmal 60 Jahre geheim gehalten werden, okay, let's agree to disagree. Aber ich finde, es sollten noch mehr Aktionen wie Million Facts on Washington passieren, ganz einfach, um in der Frage was zu bewegen. Eigentlich nur deshalb, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Das ist vielleicht unverantwortlich, aber es ist so.
Ich glaube, es tut sich aber auch was. Also es ist jetzt nicht so, dass es noch so lächerlich betrachtet wird wie vor 10 Jahren.
Ja, das stimmt. Also, es geht eh was weiter.
Ja. Schnell UFO-Akten jetzt freigegeben worden sind. Übrigens, Italien hat ja auch im Februar 2009, ist mir völlig entgangen, aber es gab einen großartigen Artikel dazu auf grenzwissenschaft-aktuell.de, eine vorzügliche Seite, ja. Dem entgeht nichts. Da wird berichtet von den UFO-Akten der Italiener. Hast du davon schon mal was gehört,
nein,
Tarek?
Nein, habe ich nicht. Unglaublich.
Ja. Und da wird, der geht zurück auf einen Artikel von La Stampa. Das ist eine wichtige Zeitung in Italien. Ich möchte jetzt mal eben den General Roberto Di Giorgio zitieren, der für die allgemeine Sicherheit der militärischen Luftfahrt verantwortlich ist. Und er sagt: La possibilità di intelligenza extraterrestri non si può escludere, auf Deutsch, die Möglichkeit außerirdischer Intelligenz kann nicht ausgeschlossen werden für die Fälle, die Sie untersucht haben. Aber er sagt auch, aber es gibt natürlich keine Hinweise darauf, dass es tatsächlich bewiesen ist, dass es Lebensformen sind. Aber die haben auch Fälle, die geben die jedes Jahr frei, und sie sagen auch ganz unverblümt, dass es überhaupt nicht ausgeschlossen ist.
Nein,
ich meine, das ist ein Zitat. Das habe ich noch von niemandem anders gehört. Vielleicht in Südamerika.
Naja, also außer von Leuten wie Paul Hellyer, die aber nicht aus einer offiziellen Position heraus das gesagt haben. Ja,
Paul Hellyer hatte, man könnte es fast als Hörensagen bezeichnen, aber Paul Hellyer hat ja auch sehr gute eigene Kontakte, hat also nicht nur irgendwas im Buch gelesen und gesagt, das ist jetzt wahr, das vertrete ich jetzt, sondern hat ja auch selbst einen 3- oder 4-Sterne-General, ich weiß es gar nicht, dazu befragt, und der hat alter Vertrauter von ihm, und der hat ihm dann die Wahrheit gesagt. Aber wenn wir jetzt hier einen General in der offiziellen Ausübung seines Amtes haben, der sowas sagt, ist es schon hochinteressant.
Oh ja, aber ich meine, solche Aussagen gab es ja schon genügend. Also, aber inzwischen ist schon fast, ich meine, Österreich und Deutschland halten sich natürlich zurück, aber dazu vielleicht später mehr. Nur ein Land nach dem anderen in Europa beginnt, die Informationen freizugeben, wenn auch unkommentiert, wenn auch ohne großes Glamour in der Presse, aber immerhin, die Fakten kommen einmal heraus. Natürlich ist da Bewegung. Ilabrand von Ludwig hat ein Buch geschrieben, das vor kurzem erschienen ist. Wir haben es in der letzten Sendung mit ihm Unbekannte Objekte jedem ans Herz gelegt, der sich für das Thema interessiert, sich mit dem Mann und auch mit dieser Sendung auseinanderzusetzen. UFOs, die unerwünschte Wahrheit. Und wir haben ja letzte Woche kurz geredet. Es gibt da einen wissenschaftstheoretischen Teil, der zuerst ein bisschen mühsam scheint, aber ich habe mich doch irgendwie eingelesen in das Ganze, und ich muss sagen, es ist genial. Denn er beschreibt meiner Meinung nach sehr schlüssig, warum die Wissenschaft zum Beispiel gar keine Geheimhaltung und irgendwelche CIA-Agenten braucht, die mit einem Pistole in der Anschlag hinter der Tür stehen und sie bedrohen, um darüber nicht zu sprechen. Die machen das alle selber. Also da gibt's einen, das ist sagenhaft, und wirklich, also wie er es in diesem Buch beschreibt, er geht da zurück bis Descartes und so weiter, wie sich Wissenschaft entwickelt hat, mit was sich Wissenschaft beschäftigt etc. Und ich bin noch nicht fertig mit dem Buch, leider nicht viel zum Lesen kommen, aber diesen Teil finde ich schon mal äußerst spannend. Und dann vor allem die Überleitung in was tatsächlich an Phänomenen nachweisbar ist und was wirklich behandelt wird. Aber das ist ja eigentlich das nächste Problem, dass jene Institutionen, die wir haben, die eigentlich dafür gedacht wären, sich damit einfach nicht auseinandersetzen wollen. Und andere wieder, wie das Militär, die jetzt nicht unbedingt vorrangig, finde ich, mit dieser Sache beschäftigt sein sollten, die tun das ausführlich, aber die sagen natürlich niemandem was. Unter anderem deshalb, weil sie sich lächerlich machen würden, weil sie auch zugeben müssten, dass sie da nichts tun können. Aber ja. Wie siehst du das? Ja, das ist, ja, aber das verstehe ich. Also, dass das Militär jetzt gerade sagt, ja, die fliegen da rum, aber wir können eigentlich gar nichts machen und sie können unsere Atom- und Nuklearanlagen einschalten, wie auch immer es ihnen gefällt, Raketen in No-Go-Status schalten und so weiter. Ich meine, dass sie das jetzt nicht verlautbaren, ist schon allein, also das ist nachvollziehbar. Aber dass die Wissenschaft sich damit nicht auseinandersetzt, ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Und zwar eine Katastrophe für die Wissenschaft, die sich damit irgendwo ad absurdum führt. Denn was soll das Ganze noch, wenn wir immer nur das sehen, was die Theorie vorhersagt, und alles, was außerhalb unserer Theorie ist, das wir nicht erklären können, ganz einfach ausgeblendet wird.
Genau. Genau. Was wollen wir mit solchen Wissenschaftsinstitutionen?
Also ja, nichts.
Wenn neue Erkenntnisse eigentlich nur dann Einzug halten können in den Wissenschaftsapparat, wenn irgendwo mal ein Stuhl frei wird. Dazu kommt aber auch noch, dass das UFO-Phänomen an sich hier sich jeglicher wissenschaftlicher Untersuchung.
Hallo? Robert?
Zu erziehen scheint. Also, ja, wirklich, ja.
Robert, ja, jetzt warst du kurz völlig weg. Also irgendwie wanderst du durch die Gegend?
Ich bin festgeklebt.
Okay, du warst jetzt kurz völlig
an der Sendestation.
Es ist seltsam heute, okay.
Seltsam.
Sag noch einmal das Letzte. Also was wollen wir mit solchen wissenschaftlichen Institutionen?
Dass sich neue Erkenntnisse vielleicht nur durchsetzen, wenn irgendwo ein Stuhl frei wird, ein Stuhl. Oder auch, dass das UFO-Phänomen an sich sich sehr schwer wissenschaftlich beleuchten lässt. Es gibt ja so zum Beispiel die Anforderungen an die Reproduzierbarkeit eines Phänomens. Das dürfte sehr schwer sein mit dem UFO-Phänomen, wenn die Wissenschaftler davon ausgehen, dass die UFOs sich dann gefälligst doch bitte dann zeigen sollen, wenn die Wissenschaftler das wollen. Das ist natürlich.
Ja gut, aber ich meine, in der biologischen Forschung ist es zum Beispiel auch nicht reproduzierbar. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dieser Leguan soll jetzt bitte darüber marschieren und keine Ahnung, sich paaren, damit ich das jetzt untersuchen kann, und sonst glaube ich, dass sich Leguane nie paaren. Ich meine, es kann ja nicht nur daran liegen, dass man das jetzt ad hoc reproduzieren kann. Es gibt doch Rückstände, die solche UFO-Landungen bei Menschen und, keine Ahnung, Abdrücke am Boden, tausende solche Dinge, die sind doch reproduzierbar in dem Sinn, dass man dort hingehen kann, sie die anschauen kann und mit wissenschaftlichen Methoden diese Rückstände und Stoffe, die da übrig bleiben und gemessen werden können, Strahlung messen kann. Das muss doch reichen.
Ja, sicher, aber wofür reicht das? Es reicht dafür, dass man bei jemandem hier einen Strahlungsrückstand festgestellt hat, das kann sonst was gewesen sein. Oder dass man irgendwo Landespuren gefunden hat, da haben sich Elche gepaart. Ja.
Na, aber Moment einmal, das ist jetzt aber was anderes. Also keiner, der, wenn ich jetzt jemanden habe, der dieses Erlebnis gehabt hat und der entsprechend auch traumatisiert ist davon und andere Zeugen daran beteiligt waren. Solche Fälle gibt es zuhauf. Und ja, dann auch noch physische Rückstände sind. Dann kann ich da nicht sagen, dass sich Elche gepaart haben in diesem Wohnzimmer. Das kann ich schon sagen, aber dann bin ich kein Wissenschaftler. Und dann disqualifiziere ich mich ja völlig. Und ich meine...
Gebe ich dir absolut recht. Nur, Tarek, ich glaube, es ist eben einfach nicht so in der Gesellschaft, in der wir leben, dass das, was wissenschaftlich nachweisbar oder messbar ist, tatsächlich unsere Wirklichkeit bestimmt. Das ist nicht so. Ich glaube, ja, es gibt zwischen der wissenschaftlichen Erkenntnis und dem, was wir für möglich halten oder nach wir unser Leben richten, gibt es noch so eine Instanz und die heißt Zeitgeist.
Zeitgeist.
Ja, genau. Dieser Zeitgeist ist ein Phänomen, der schürt Ängste. Er versucht, das Althergebrachte zu bewahren. Und es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wird sich alles verändern, weil die Aliens landen, und wenn ich jetzt ein Haus habe, dann oder eine Benzinfabrik oder sowas, dann wünsche ich mir natürlich lieber, dass das nicht passieren wird. Aber
ist schon völlig klar. Und es ist auch völlig klar, dass, und damit kommen wir jetzt eigentlich, würde ich vorschlagen, zu dem Interview das du mit Erich von Däniken geführt hast.
Ja.
Es ist auch völlig klar, dass diese Begegnungen zum Teil sich völlig verrückt anhören. Und wenn Erich von Däniken jetzt sagt, dass er dieses Erlebnis, er hatte das, glaube ich, vor 30 Jahren? Oder?
Nein, vor, also 1987, 88.
Aha, okay, also vor 20 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, ungefähr ein bisschen mehr. Also, und wenn er jetzt sagt, dass er davon niemanden erzählt hat, dann kann ich das absolut nachvollziehen und ich kann ihm nur dazu gratulieren, dass er es jetzt getan hat. Und meiner Meinung nach ist das ein Erlebnis, also sowas kann man sich nicht ausdenken. Ich meine, kann man schon, sagen, aber...
Wenn ich noch kurz was dazu sagen darf.
Ja, bitte.
Also ich habe Erich im Alter von 16 Jahren zum ersten Mal kennengelernt. Da habe ich vor dem Hotel rumgelungert. Ich wollte unbedingt seine Meinung erfahren zu meiner Theorie über alles, die ich als 16-jähriger Teenager hatte. Und es kam dann ein gekleideter Mann in die Hotellobby und jede Menge Leute stürzten auf ihn ein. Ich dachte schon, okay, das wird nie was. Und die wollten aber Gott sei Dank nur Autogramme, sind bald wieder abgezogen. Und dann habe ich ihn angesprochen, was er denn über meine, ich könnte es jetzt erzählen, aber diese Theorie ist egal. Jedenfalls, wir haben sehr lange gequatscht, noch im Stehen dort in der Lobby. Dann hat er gesagt, da drüben sitzen Freunde von mir, willst du nicht mit dazukommen? Und so ist eigentlich sowas wie eine Freundschaft entstanden damals. 1994, 96, glaube ich, haben wir uns öfter mal getroffen, wenn er in meiner Gegend war, in Sachsen, in irgendeinem Hotel. Und wir haben also oft in der Hotellobby gesessen oder im Restaurant auch spät abends noch. Er hätte mir auch das Hotelzimmer bezahlt, damit ich nicht noch nachts zurückreisen muss. Aber ich musste ja früh um 7 am nächsten Tag wieder in die Schule. Jedenfalls saßen wir dort und hat auf seine Erich von denen typische Art, wenn ich ihn gefragt habe, worum geht's da alles, Erich? Und so hat er immer gesagt, weißt du, Robert, da draußen gibt's was, das ist viel größer, als wir uns das vorstellen können. Und ich habe gebettelt, ja, was ist denn da? Und er hat gelacht immer und hat gesagt, ja, Robert, da musst du erstmal noch ein bisschen größer werden und ein bisschen mehr dazulernen. Und dann verstehst du es vielleicht eines Tages. Und ich war völlig baff, als ich dieses Buch in die Hand bekommen habe. Und musste also unbedingt rausfinden, ob diese Geschichte stimmt, die er da aufschreibt in dem Buch Tomi und der Planet der Lüge. Und so fing dieses Interview eigentlich an.
Ja, und wir werden es jetzt einfach spielen. Wann hast du dieses Interview gemacht?
Das war jetzt im Dezember, sind wir nach Interlaken gereist. Es war ziemlich schwierig, dorthin zu kommen. Erich hat auch vorher noch gesagt, dass ihr nicht dort über den Bergpass fahrt. Und irgendwie hat unser Navigationsgerät uns dann doch über den Bergpass gebracht.
Ja. Und das war nur der Anfang dieses Interviews. Und das geht in voller Länge, kann man das dann irgendwann auf exopolitik.de oder org, weiß nicht, hören.
Dazu sage ich später.
Okay, also hier haben wir jetzt den Anfang dieses Interviews, der es aber schon ziemlich in sich hat.
Ich war völlig baff, als ich dieses Buch in die Hand bekommen habe, Tomi und der Planet der Lüge, weil wir haben schon oft geredet vorher, aber davon hast du mir nie irgendwas erzählt. Warum?
Also ich habe inzwischen 30 Sachbücher geschrieben Und als Sachbuchautor hast du einen bestimmten Ruf zu verteidigen, dass man dich ernst nimmt und so weiter. Und Tommy ist eine Geschichte, die hat sich zwar zugetragen, schon lange, inzwischen sind es, ich glaube, schon über 25 Jahre. Und ich wollte damals nicht damit an die Öffentlichkeit, genau wegen dem Ruf als Sachbuchautor. Die Gelehrten und die Presse hätten mich schlicht und einfach in der Luft zerrissen und sagen, jetzt spinnt er total. Und jetzt habe ich es rausgegeben, weil ich inzwischen steinalt bin und mir egal ist, was geredet wird. Früher war mir das nicht so egal.
Also springen wir mal zurück ins Jahr 1988. Du auf Expedition mit einem Assistenten.
Ja, mit dem Mark, ein reizender junger Mann. Wir sind durch die Wüste gefahren von Quetta. Quetta ist in Pakistan. Quer hinüber durch die Wüste von Belutschistan. Und der Sand war streckenweise so fast wie Mehlstaub. Und der Mark, der kriegte plötzlich eine Stauballergie. Der fing an zu husten und zu tränen und dann kriegt er sogar Fieber. Und dann habe ich den Mark eingewickelt in Tücher. Er schaut nur noch die Augen und ein bisschen von der Nase, dass er atmen konnte, raus. Der hockte neben mir wie eine Mumie. Und irgendwann ist es dann dunkel geworden. Das geht sehr schnell in der Wüste. Es geht nicht ganz, ganz langsam. Dann sind wir an Ort und Stelle liegen geblieben. Und man muss sich vorstellen, das Auto, ein Range Rover, war hinten vollgepackt. Zum Teil mit Nahrungsmitteln, zum Teil mit Wasserflaschen. Wir hatten nur vorne die beiden Sitze. Weil er krank war, habe ich gesagt, Marc, ich lege mich aufs Dach. Und Marc legte sich dann auf die beiden Vordersitze und ich kroch auf das Dach. Habe sogar noch eine Decke mitgenommen. Und es war unsagbar schön. Unsagbar. Es wurde dann schnell kalt, auch in der Wüste wird es kalt nachts. Aber die Sterne sind so klar. Du meinst, das sind Brillanten. Als könntest du jeden fassen. Und ich habe wirklich angefangen zu träumen, einfach zu spinnen. Ich habe mir vorgestellt, dass da oben vielleicht ein Fernverkehr stattfindet von irgendwelchen außergalaktischen Zivilisationen, von einem Planeten zum anderen. Und dann habe ich gesagt, du, wenn da oben jemand ist, dann zeig doch mal. Ich habe noch nie einen von euch gesehen. Und habe den Wunsch immer gedacht und gewünscht, dass es so ist. Und irgendwann bin ich eingeschlafen. Das weiß ich noch. Und es war gerade Morgengrauen. Und ich erwachte, weil ich etwas hörte wie ein Pistolenschuss. Zuerst dachte ich an das Knallen eines Gewitters, aber da war kein Gewitter, alles war klar. Und das knallte dann, glaube ich, gleich zweimal hintereinander. Und der Wagen vibrierte stark. Jetzt muss man wissen, ich hatte als Notfall, hatten wir immer eine Pistole versteckt zwischen den beiden Sitzen. Und ich schwinge mich raus aus dem Dach runter und schreie, Marc, was ist? Und sage, Marc, wo hast du geschossen? Gib mir die Pistole. Er sagte, ich habe nicht geschossen, Eri. Ich habe nicht geschossen. Und noch während er redet, knallt es wieder. Da dachte ich, verdammt nochmal, und bin an die Rückseite des Wagens. Da sah ich, dass das Glasteil kaputt war. Da dachte ich, wer hat da reingeschossen? Und automatisch durch das Türe öffnen ging das Licht im Wagen an. Und dann schaue ich da rein, dann knallt es wieder. Ein paar Mal hintereinander. Und dann habe ich begriffen, unsere Wasserflaschen, das waren so Plastikflaschen, so gut, sind explodiert, eine nach der anderen, unerklärlich. Und da war ein Wasserschwall, der wollte mir direkt aufs Gesicht, ging aber am Gesicht vorbei. Also nicht ein Puder von Feuchtigkeit, nicht. Und formte sich zu einer Spirale, zu einem Wirbel. Und ich sah im Morgengrauen, wie der Wirbel etwa 2-3 Meter links von mir über dem Sand stehen blieb. Und dann knallte es wieder und immer wieder explodierten Wasserflaschen. Und ich dachte, ja, wirklich, es war grauen, was war das? Die ersten Morgensonnenstrahlen kamen und im Sand war etwas, das bewegte sich. Ich dachte zuerst, das ist ein Skorpion. Und dann dachte ich, das ist ein Wurm oder eine Schlange. Und die Schlange wurde größer und es war keine Schlange. Und dann sahst du buchstäblich, wie etwas sehr, sehr schnell wächst und wächst und wächst und wächst und sich immer vergrößert hat. Am Schluss war es etwas so wie ein zusammengekrümmter Haufen Fleisch, ineinander gekrümmt,
voller Sand.
Im Sand. Auf dem Sand? Im Sand drin. Mhm. Ja. Es wuchs aus dem Sand raus sozusagen. Mhm. Und dann entstand so etwas wie ein Embryo. Und aus dem Embryo formte sich wahnsinnig schnell ein Kind, und aus dem Kind ein Junge, und aus dem Jungen ein junger Mann. Und der lag im Sand, voller Sand und Dreck. Hat der Mann von die Augen noch zu. Und da hat er so Bewegungen gemacht, so. Also die Gelenke und die Muskeln bewegen wollte. Alles unbeholfen. Und dann starrt er uns plötzlich an.
Ja, und ich habe keine Ahnung, ob Eric von Däniken das jetzt wirklich erlebt hat oder nicht, aber er ist auf jeden Fall nicht der Einzige, der sagt, dass er derartige Dinge erlebt hat, obwohl diese Story ist wirklich ungewöhnlich, Robert.
Ja, wenn man seine Bücher vorher kennt, aber weißt du was, Tarek, ich glaube ihm das.
Ja, wäre meine nächste Frage gewesen. Glaubst du ihm das? Ich meine, ähnlich geht es mir natürlich mit den Herren aus Knittelfeld, die ich im April wieder zu Gast, also die bei mir im April wieder zu Gast sein werden, auf was ich mich sehr freue. Ich kann noch nicht allzu viel verraten, aber da tat sich wieder Unglaubliches und sie werden auch darüber in der Sendung dann sprechen. Da geht es auch um einen ganz speziellen Vorfall. Und ja, ich meine, wenn ich jetzt nur die Herrschaften aus Knittelfeld kennen würde, die sowas erleben, dann würde ich sagen, naja, da würde ich ihnen nicht glauben. Aber erstens, wir haben die meistens auch andere Zeugen, zum Beispiel bei diesem Vorfall, und ich werde versuchen, einen dieser anderen Zeugen dazu zu bewegen, dass er mir ein kleines Interview gibt. Aber es sind weltweit Leute, denen solche Dinge passieren, und selbst dieses Erlebnis von Herrn Däniken ist wahrscheinlich kein Einzelfall, wenn man wirklich genauer nachrecherchiert, obwohl sowas habe ich noch nie gehört. Also.
Ja, es ist auch wirklich schwer zu fassen. Also
ja, völlig.
Es steigt dann also jemand aus Dante, er sieht genauso aus wie Erich und nur 20 Jahre jünger und stellt sich auf Schweizerdeutsch vor, sagt, du willst dich doch nicht selbst erschießen, Erich. Und das Interessante ist jetzt, und das war eigentlich der Grund, warum ich mit ihm reden wollte, was hat dieser Außerirdische erzählt? Und ich habe einen sehr guten Grund, Erich von Däniken diese Geschichte zu glauben, aber das wäre wahrscheinlich ein Thema für eine nächste Sendung, Tarek. Ja. Das weiß ich nicht, ob ich das heute hier noch unterkriege. Aber jedenfalls,
was... Das klingt interessant, ja. Das klingt interessant. Was du gerade angedeutet hast, ne?
Okay. Ja, ja. Es hat was, ich möchte mal so viel sagen, es hat was mit dem einen Kapitel in diesem Buch zu tun, wo Erich beschreibt, wie Tomi ihn übernommen hat. Tomi kann oder konnte offenbar in andere Köpfe reinspringen und die Leute übernehmen und rausfinden, wie die denken oder sie zu bestimmten Handlungen veranlassen. Und er konnte auch auf die Art und Weise Erich von denen das Universum zeigen aus seiner Sicht, also aus dem Bewusstseinslevel eines, sag ich mal, ganz erdisch jetzt, eines multidimensionalen Außerirdischen. Denn Tomi hat gesagt, er kommt aus dem System der Vega und er existiert dort gar nicht als Körper, sondern als so etwas wie eine intelligente Energieform. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, sich das mal vorzustellen, wie das ist, als Energieform zu existieren. Und ich sag mal, also zumindest was dieses eine Kapitel betrifft, wo Erich also diese sein Erlebnis da beschreibt, was er hatte und diese Gefühle dabei hatte, da weiß ich also ganz genau, dass das nicht geschwindelt ist. Aber zurück zu der eigentlichen Sache, das ist ja das Ding. Das außerirdische Phänomen ist ganz, ganz eng verknüpft mit Bewusstsein. Es geht letzten Endes im Universum um die Evolution von Bewusstsein. Denn Bewusstsein scheint die Grundlage von allem zu sein und manchmal materialisiert sich's und wir leben auf einer kleinen Materieinsel im Universum. Aber wie diese Materie beschaffen ist, welche Eigenschaften die hat, wie das funktioniert und so, wird meiner Ansicht nach und die Wissenschaft geht immer mehr in die Richtung, die Quantenphysik, die Ergebnisse vom Global Consciousness Projekt deuten darauf hin und auch die Forschungen von Dr. Breuer. Das Bewusstsein ist, was die Materie formt, stimmt. Also das grundlegende Universum ist Bewusstsein. Unsere Aufgabe als Bestandteil des Universums sozusagen ist, Bewusstsein zu erlangen, zu erinnern an dieses universelle Bewusstsein. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und ich glaube, wir bei Exopolitik können dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Es findet auch, darauf möchte ich unbedingt noch hinweisen, im Juli, ein sensationeller Kongress statt in Barcelona, wo wir uns genau um solche Themen unterhalten werden. Dr. Stephen Greer wird dabei sein, Nick Pope wird dabei sein, Paula Harris, Alfred Weber und Michael Zeller sind alle, haben schon zugesagt für dieses riesengroße Ereignis, das am 25.07. in Barcelona stattfindet. Anmelden kann man sich dafür auf exopoliticseurope.com oder wenn man Spanisch kann, exopoliticaeuropa.es, aber exopoliticseurope und Pepon hat einen sehr guten Preis verhandelt. ist nicht einfach, das kostengünstig zu machen in einer Stadt wie Barcelona zur Haupttouristenzeit, aber das ist ein sensationelles Angebot, was er da unterbreiten kann. Denn wer jetzt noch bis zum 15. März auf dieser Webseite seine Eintrittskarte für diese beiden Tage kauft, 25. und 26. Juli in Barcelona, der bezahlt nur 64 Euro statt 100 Euro Eintritt. Und danach hat man immer noch Zeit, die Karte billiger zu kaufen. Da kostet es bis zum 15. Juli, glaube ich, nur 80 Euro. Aber dann am 25. und 26. 100 Euro. Das geht einfach Planungssicherheit. Und da werden wir uns genau solche Sachen behalten.
Okay, du brichst jetzt wieder ziemlich auf ein bisschen, versuche ein bisschen näher an die Station zu gehen. Und ja, also Carsten, ich habe da schon mit ihm ein bisschen darüber gemailt, also Carsten Dresbach von den Action News. Und also mich reizt es auch ziemlich, dort vielleicht dabei zu sein.
Ja, Tarek, dann bitte uns da. Also ja. Ich werde auf jeden Fall hinfahren. Es werden viele unserer Aktivisten aus Deutschland mitfahren. Und es wird ein richtiger internationaler Kongress. Es wird auch Dolmetscher geben.
Ja, super.
Und alles, was man sich vorstellt, 1200 Leute werden erwartet.
Ja.
Und da werden wir uns genau um solche Themen eben Gedanken machen. Denn das ist das Wichtigste dabei. Es geht um Bewusstsein. Es geht um Evolution von Bewusstsein. Und deswegen geht es bei Exopolitik auch nicht in erster Linie um Disclosure, sondern es geht um uns Menschen, um unseren Platz im Universum und die Tatsache, dass wir nicht alleine sind, dass unser Verständnis und unsere Realität nicht am Horizont endet, sondern dass wir Bestandteil eines belebten, bewussten, intelligenten Universums sind und dass es da bestimmte Dinge gibt, die sinnvoll wären, einzuhalten, sage ich mal.
Okay, du hast jetzt noch 2 Minuten. Wir stehen kurz vor einmillionsten Besucher auf Exopolitik, auf der Exopolitik-Website. Was wird sich denn da in Zukunft tun? Denn du hast ja auch einiges vor.
Ja, das stimmt. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Tarek. Das Wichtigste eigentlich. Es wird demnächst eine komplett neue Webseite geben von Exopolitik. Viele Leute sind an uns herangetreten und haben gesagt, sie würden ja schon gern mitmachen, sie wissen aber nicht so genau wie. Jetzt kann auch nicht jeder Fremdsprachen oder andere möchten eben einfach nur ähnlich interessierte Leute kennenlernen und das alles wird dort möglich sein. Wir werden eine Online-Community haben, wo die Leute sich einschreiben können mit Profilseite, sie können sich mit Freunden verbinden. Wir werden ein Diskussionsforum haben, das möglicherweise nicht öffentlich ist. Damit möchte ich einfach dafür sorgen, dass die Spinner außen vor bleiben, um es mal ganz krass zu sagen, sondern wir werden zusammen an Exopolitik arbeiten und es wird darüber hinaus einen geschlossenen Bereich geben, ein ExoMag, in dem wir Premium-Inhalte zeigen, die wirklich sehr viel Geld gekostet haben zu produzieren und die wirklich, wirklich nicht aus eigener privater Tasche auf Dauer zu finanzieren sind.
Mhm.
Und wenn jemand also zum Beispiel das komplette Interview von Erich Benigen sehen will, er hat uns dann auch noch durch sein Archiv geführt, alte Schriftrollen gezeigt, Fotos von seinen Expeditionen und so. Das wird alles auf diesem Bereich, auf dieser Webseite zu sehen sein und zu sehen sein gegen einen bestimmten Obolus oder einen monatlichen Beitrag. Denn so leid mir das auch tut, aber Exopolitik kostet mich und kostet die anderen, die mitmachen, kostet eben einfach Geld. Und leider macht niemand von diesem Knopf da auf der Startseite auf. Aber es ist auch in Ordnung, die Leute wollen wissen, wofür sie Geld bezahlen und so haben sie die Möglichkeit dafür.
Ja, also ich habe mit meinem Spendenbutton bis jetzt eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich muss aber auch bei Weitem nicht so hohe Ausgaben decken wie du. Daher
ja,
ist es
leider sehr teuer. Also
schon klar.
Allein war eben so eine Reise in die Schweiz und Hotel. Und
Robert, leider, wir sind am Ende von der Sendung. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für dein Projekt. Und
ja,
natürlich auch den Erfolg, den ihr da alle verdient. Auch wenn ihr jetzt Disclosure nicht auf eure Fahnen schreibt, finde ich das zwar schade, aber das, was ihr da versucht zu bewirken, ist dennoch sehr wichtig. Und ich glaube, dass ihr auch einen Beitrag dazu leistet, dass im Endeffekt vielleicht über einen Umweg Disclosure dann leichter wird. Ich danke dir sehr herzlich für dieses Interview und noch einen schönen Abend.
Ich danke dir auch, Tarek. Und wenn sich einer vom Innenministerium aus Österreich bei dir meldet, kannst du dir mal vorbeischicken. Die kommen auch öfter mal bei uns vorbei.
Okay, ja, genau. Ich weiß, du sprichst die Logdaten an. Ja, danke für dieses Interview und ich hoffe, wir können das so vielleicht gegen Ende des Jahres wieder mal ein Update geben.
Wir sehen uns in Barcelona, Tarek.
Okay. Bis dann.
Bis dann.
Exopolitik. Kein einfaches Thema. Das nächste Mal auch kein einfaches Thema. Richard Porobkan ist bei mir zu Gast am Telefon. Es geht um elektrochemisch aktiviertes Wasser, was es alles kann, was es vielleicht nicht kann und was man alles damit ersetzen könnte. Ein sehr spannendes Thema. Richard war übrigens einer der Anrufer in der Crop FM 200 Sendung und der Mann ist auch äußerst informiert, was freie Energie ganz allgemein angeht. Also am 13. März 2009 hören wir uns wieder. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Ja, schönen Abend noch und macht es gut.